Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Homosexuelle werden in diesem Land nicht mehr atmen können. Sie werden keine Meinungsfreiheit mehr haben. Das verkündete ein Abgeordneter der Regierungspartei PASTEF in Senegal im März. Denn PASTEF hat sich zur Aufgabe gemacht, Homosexualität stärker zu bestrafen. Was das für queeres Leben in Senegal bedeutet und warum der Druck auf die Regierung steigt, das klären wir in der heutigen Folge der Fernverbindung, dem Auslandspodcast der Taz. Hier sprechen meine Kolleginnen und ich einmal die Woche mit einem unserer KorrespondentInnen über das Auslandsthema der Woche. Ich bin Anastasia Sinelli und spreche heute mit unserer Korrespondentin Helena Krajensik. Wo finde ich dich denn gerade? Hallo.
Hallo, du findest mich in Dakar.
Du sitzt in Dakar und berichtest dort auch für die Taz über die Regierung, über Dinge, die dort passieren in der Gesellschaft auch. Und seit März auch über eine Verschärfung bei einem Gesetz, was sich gegen Homosexualität ausspricht. Vielleicht kannst du ein wenig erzählen, was genau dort verschärft wurde.
Gerne. Genau, Ende Februar ist ein Gesetzesvorschlag eingebracht worden von dem damaligen Premierminister Ousmane Sonko. Mittlerweile ist er kein Premierminister mehr, aber zu dem Zeitpunkt war es noch. Und dieser Gesetzesvorschlag hat vorgesehen, die bestehende Rechtsprechung, beziehungsweise und zwar wurde das Strafmaß von 5 Jahren auf 10 Jahre angehoben. Es sieht auch vor, dass es mittlerweile eine Mindeststrafe gibt. Das heißt, wenn jemand der Homosexualität verurteilt wird, dann kommt er für mindestens 5 Jahre ins Gefängnis. Das war vorher nicht so. Vorher waren es in Anführungsstrichen nur 5 Jahre und das Mindeststrafmaß war 1 Jahr.
Du hast ja gerade auch schon erzählt, dass es vorher auch schon eine Strafe darauf gab und trotzdem wurde die Erhöhung besonders auch in der queeren Community mit Sorge natürlich aufgenommen. Es gab ja auch Verhaftungen. Was ist denn da passiert? Warum wurden Leute dann verhaftet?
Ja, also man hat im Grunde genommen direkt mit der Umsetzung begonnen. Dieses Gesetz ist auch innerhalb von kürzester Zeit durchgewunken worden. Da gab es überhaupt gar keine großartige Diskussion, sondern man war sich im Parlament da sehr einig. Du hast eingangs dieses Zitat gebracht. Das spiegelt es sehr gut wider, wie so die allgemeine Debatte um dieses Thema herum verlaufen ist. Es gab sehr, sehr wenig Stimmen, die sich für Homosexualität in irgendeiner Form ausgesprochen haben. Was, glaube ich, aber auch einfach daran liegt, dass es ein total polarisierendes Thema ist und sehr aufgepeitscht ist. Und die allgemeine Stimmung, das muss man schon sagen, ist einfach nicht sehr LGBTQI-freundlich. Und insofern würde ich sagen, was ist passiert? Senegal befindet sich momentan in einer sehr schwierigen Situation, auch wirtschaftlich und politisch. Und dieses Thema ist einfach ja wie so ein Rattenfänger-Thema. Das polarisiert total, damit kriegt man Stimmen, das lenkt irgendwie auch ab und ist eben zu diesem Zeitpunkt eingebracht worden und wurde dann als großer Erfolg verkauft, eben von der PASTEF-Regierung, also von der jetzigen Regierung. Und wir haben im Zuge dessen eine totale Hexenjagd gehabt. Das heißt, es wurden direkt Leute verhaftet. Es heißt, dass, also ich meine, auch in Senegal gibt es Apps wie Tinder oder Hinge, also Dating-Apps, über die man sich zusammenfinden kann. Und da heißt es, dass Undercover-Agenten überall eingeschleust wurden und Fake-Profile angelegt haben, um halt herauszufinden, ja, vor allem an Männer gerichtet, wer versucht, sich mit anderen Männern zu treffen. Und ja, im Zuge dessen, also in den ersten Wochen sind an die 60 Leute verhaftet worden. Da war das Gesetz gerade mal ein paar Tage alt.
Ich stelle mir das dann auch total beängstigend vor für die Leute, die dann vielleicht auch Fotos veröffentlicht haben auf diesen Apps, die dann merken, okay, das wird jetzt für mich gefährlich oder noch gefährlicher als vorher. Hast du mit Leuten gesprochen, die sich jetzt sorgen um ihr Leben auch im Senegal?
Ja, also man muss dazu aber sagen, es ist extrem schwierig, sich mit Menschen aus der Community zu treffen, wenn du nicht vorher schon mit denen aus welchen Gründen auch immer Kontakt hattest oder irgendwie eine Beziehung zu denen hattest. Ich habe im Zuge dieses Gesetzes versucht, mich mit LGBTQI-Gruppen hier zu treffen. Das war nicht möglich. Also sämtliche Aktivisten sind abgetaucht. Also haben einfach ihre Telefone nicht mehr auf Anrufe reagiert. Und das, finde ich, spiegelt es sehr gut wider. Und ich habe über private Kontakte ein paar Gespräche geführt und es war ein sehr großes Thema. Also da ist mir auch gesagt worden, gerade mit diesen Dating-Apps, da lässt man jetzt die Finger davon, man hatte Profile gelöscht, sämtliche Fotos und bewegt sich so quasi aus seinem vertrauten Kreis nicht mehr heraus. Also man bleibt innerhalb seiner Freundesgruppe und sucht jetzt nach keinen neuen Kontakt. So wurde es mir von einem Bekannten beschrieben.
Es gab ja dann auch die Beobachtung von einem Verein oder einer Organisation Stop Homophobie aus Frankreich, die davon gesprochen haben, dass jetzt auch mehr Leute ausreisen wollen im Februar, März. Wie hast du das mitbekommen? Gab es da noch mehr Ausreisen seitdem? Verlassen junge, queere Leute das Land?
Sicherlich. Also ich glaube schon, dass es da eine Tendenz gibt. Vor allem eben auch, weil diese besagte Hexenjagd sehr heftig war und auch medial sehr publiziert wurde. Also du hattest über Wochen jeden Tag Schlagzeilen von Verhaftungen von eben mutmaßlichen Homosexuellen. Das kommt ja dann auch hinzu. Also ne, wer ist tatsächlich homosexuell und wer gerät einfach aus welchen Gründen auch immer unter einen Verdacht? Die Sache ist nur, an diese Informationen zu kommen, ist relativ schwierig. Also man ist einfach darauf angewiesen, zum Beispiel, dass es Organisationen wie Stop Homophobie in Frankreich gibt, die dann ihre eigenen Track Records haben und ihre eigenen Daten irgendwie ja aufnehmen oder pflegen. Hier läuft niemand mit einem Schild rum und sagt, ich bin schwul, ich hau ab. Also ja.
Ja, weil es natürlich auch total gefährlich wäre. Du hast auch in deinen Texten geschrieben und ich habe auch ein wenig darüber gelesen, dass selbst auf den Straßen oder in der Zivilgesellschaft, wie du auch schon gesagt hast, die Stimmung eher dafür ist, diese Gesetze zu verschärfen. Es Bürgerinitiativen gibt, die das gefeiert haben, dass es dieses Gesetz gibt. Und die PASDEF-Partei, die ja auch die Regierungspartei ist, das sozusagen in ein bisschen größeres Projekt einbindet, wo sie senegalesische Werte fördern wollen. Vielleicht kannst du davon noch ein wenig erzählen.
Genau, also ich meine, so eine Homophobie oder ja, kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern das wird angefüttert über Jahre. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen, weil es ist ein Thema, was nicht nur Senegal betrifft, sondern sich in ganz Afrika irgendwo widerspiegelt. Man merkt man hat in den letzten Jahren schon verstärkten Trend dazu gemerkt, dass mehrere afrikanische Länder homophobe Gesetzestexte verabschiedet haben und Homosexualität auch aktiv verboten haben. Ich meine, in Uganda gibt es mittlerweile sogar eine Todesstrafe in bestimmten Fällen. Also, und in Ghana ist man ebenfalls dabei, ja, eine sehr krasse Gesetzgebung umzusetzen. Also, das ist so ein genereller Trend. Und argumentiert wird mit Sicherheit. Also, Homosexualität wird gleichgesetzt mit Pädophilie. Das heißt, es wird sehr viel an Angst, es wird sehr viel mit Angst gearbeitet und die Message verbreitet, dass man seine Kinder vor homosexuellen Menschen schützen muss, weil die potenziell gefährlich sind. Es gibt auch die Erzählung, dass Homosexualität ansteckend ist. Also, ne, ich meine, man kann es zusammenfassen mit, es kursieren einfach sehr, sehr, sehr viele Falschinformationen, die aber auch bewusst weiterverbreitet und gefüttert werden. Und dann wird immer auch mit eben den sogenannten afrikanischen Werten argumentiert, was genau das sein soll, konnte mir bisher aber auch noch niemand wirklich erklären. Laut dieser Narrative sind afrikanische Werte auf jeden Fall nicht Homosexualität. Wobei da ja auch ein bisschen der Witz ist, also wenn man sich das anguckt, sowohl in Uganda als auch hier in Senegal gibt es historisch durchaus Figuren, die historisch eine Rolle gespielt haben, wichtig waren gesellschaftlich und durchaus in die queere Szene eingeordnet werden könnten. Also in Senegal gibt es die Gor Djigen. Das sind Männer, die weibliche Geschlechterrollen einnehmen und sich halt sehr feminin präsentieren und die haben traditionell auf Hochzeiten und auf Festen, vor allem so im 20. Jahrhundert, immer eine große Rolle gespielt, auch so als Entertainer und waren gesellschaftlich akzeptiert. Aber mittlerweile eben nicht mehr. Es hat eine schleichende Veränderung gegeben, einfach weniger Offenheit dafür. Und das heißt, mittlerweile ist es nicht mehr verbreitet. Aber wenn man sich Historisches anschaut, gibt es durchaus Homosexualität oder queeres Leben in den Gesellschaften. Und ich war, bevor ich hier nach Senegal gezogen bin, in Uganda Korrespondentin. Und das war eben auch zu der Zeit, als in Uganda das Gesetz verabschiedet wurde, 2023, gegen Homosexualität. Und da ist mir das auch vielfach von Aktivisten vor Ort erzählt worden. Und ein treibender Faktor dahinter ist auch Geld, vor allem aus evangelikalen Organisationen, die eben wirklich afrikaweit eine Anti-Homosexualitätskampagne fahren, kann man sagen. Und da hat es jetzt letztens erst wieder im Juni eine Konferenz gegeben in Ghana, wo alle möglichen auch religiösen und politischen Figuren zu eingeladen waren, also afrikaweit, die sich dort getroffen haben. Und unter anderem ist dort der holländische Aktivist, also Henk van Schoothorst heißt er, aufgetreten. Im Jahr davor war Sharon Slater mit dabei. Sharon Slater ist, glaube ich, so mit die bekannteste Aktivistin, was das angeht, eben die sogenannten Pro-Family Values oder Family Rights Values vertritt, die bekannt dafür ist, Regierungen auch zu beraten, wie man anti-homosexuelle Kampagnen, also Anti-Homosexualitätskampagnen umsetzt, durchführt und ja auch so eine Gesetzgebung letztlich abschließt.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Du hast gerade schon Uganda erwähnt und dass du auch früher, George, davon berichtet hast. Es gibt auch eine Organisation, die heißt All Out und die hat auch kritisiert, dass im Gegensatz zu Uganda damals die Aufmerksamkeit jetzt für die Verschärfung des Gesetzes gegen Homosexualität gar nicht so eine große Aufmerksamkeit erreicht hat. Hat das auch was damit zu tun, dass sozusagen die Leute, die das pushen, so mächtig sind auch finanziell?
Das ist gut möglich. Also es ist auf jeden Fall so, dass diese Organisationen nochmal einen stärkeren Rückhalt haben, seit zum Beispiel Donald Trump an der Macht ist. Und es ist bekannt, dass zum Beispiel unter Joe Biden oder Barack Obama diese Organisationen einfach deutlich weniger Einfluss hatten. Und jetzt mit Trump da nochmal ein ganz anderer Zug hinter ist. Oder wie soll ich es nennen? Und insofern, das ist gut möglich. Ich kann es jetzt so nicht zu 100% bestätigen, aber ja, halte ich für sehr realistisch.
Eine der wenigen Leute, die sich sozusagen noch dagegen aussprechen und die Rechte für queeres Leben, aber auch besonders für Frauen hochhalten, hast du ja auch letztens getroffen und mit ihr auch darüber gesprochen. Wie ist es denn für die wenigen Leute, die sich öffentlich auch prominent äußern?
Ja, genau. Ich habe mich mit Awafal Diop getroffen. Das ist eine senegalesische Frauenrechtsaktivistin und also im weiteren Sinne Menschenrechtsaktivistin. Und es war ein sehr spannendes Gespräch. Und genau, sie hat mir eben auch berichtet, dass sie da sehr starke Kritik für bekommen hat und Anfeindungen. Wobei jetzt Awafal Diop als Mensch irgendwie sehr, ja, wie soll ich sagen, die Frau ist sehr geradlinig und sie hat einfach sehr viel Ruhe ausgestrahlt und wirkte nicht so, als ob sie sich davon irgendwie beunruhigen lässt, sondern genau, hat so ihre Position eingenommen und verteidigt. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es da sehr viel Gegenwind gab und man einfach sehr wenig Stimmen insgesamt gefunden hat, die sich in irgendeiner Form kritisch geäußert haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass einfach nicht der Raum eingeräumt wurde in den lokalen Medien. Das kann auch gut sein, aber ja, es war schon eine Beobachtung.
Sie meinte auch, dass in dem Treffen mit dir, dass sozusagen auch ein Schritt dafür ist, dass jetzt neben den Rechten von queer Menschen vielleicht auch bald die von Frauen weiter eingeschränkt werden können. Siehst du das auch so, dass sozusagen jetzt auch so richtungsweisend war, dieses Gesetz?
Also es war schon richtungsweisend, weil es sich letztendlich einfach um Menschenrechte handelt, die eingeschränkt werden. Und wenn das möglich ist, wo ist dann der Stopp? So. Es ist auch so, dass unter der PASTEF-Regierung, also mit Diomaye Faye und vor allem auch Ousmane Sonko, der das auch noch so nebenher gesagt von den beiden als der radikalere gilt, sind einfach deutlich weniger Frauen zum Beispiel im Parlament vertreten. Das sind mittlerweile nur noch 4. Und dann eben auch solche Faktoren wie das Frauenministerium, was es vorher gab, ist abgeschafft worden und in das Ministerium für Familie eingegliedert worden. Also das heißt, man hat dieses sehr spezifische Ministerium, was sich gerade auch für Geschlechtergerechtigkeit eingesetzt hat, einfach abgeschafft. Und also das ist von vor allem eben von diesen Frauenrechtsorganisationen negativ aufgenommen worden, weil man halt gesagt hat, okay, das zeigt einfach, dass gerade Frauenrechte weniger Priorität einnehmen. Und das ist auch etwas, was mir sämtliche Aktivistinnen, die in dem Bereich arbeiten, bisher so gespiegelt haben, dass ihnen wiederum gezeigt wird, hey, diese Themen haben jetzt gerade einfach keine Priorität.
Und wie es damit weitergeht, und diesen Themen ist ja auch offen, jetzt gerade werden sich wohl Präsident und Ex-Premier mit anderen Dingen beschäftigen, denn da kriselt es ja auch gerade sehr.
Absolut. Also ja, Senegal ist da momentan in einem politischen Ausnahmezustand, oder wie soll ich es nennen? Also wir haben die Situation, dass sich der mittlerweile Ex-Premierminister und der Präsident total verkracht haben. Dazu, also man, ja, wenn man das so sagt, der Premierminister wurde gefeuert, dann ist das einfach eine Schlagzeile, die nach wenig Drama klingt, die nicht wirklich verdeutlicht, was da eigentlich hintersteckte. Aber um das vielleicht einmal kurz zu erklären, also 2024 sind Fay und Sonko als Duo an die Macht gekommen, was daran lag, dass Sonko, der eigentliche Präsidentschaftskandidat war, also nicht gewählt werden konnte, weil er verurteilt wurde. Das war kurz vor der Präsidentschaftswahl, dass er wegen Verleumdung verurteilt wurde und dann eben ja vom Rennen ausgeschlossen war. Daraufhin hat dann Sonko gesagt, Leute, wählt meinen Bruder Fay für mich, weil, ne, so, und da war der halt der Spruch, Fay ist Sonko, also, ne, und Sonko ist Fay. Also, ja, er hat einen Stellvertreter ernannt und die Menschen sind diesem Aufruf gefolgt und haben halt statt Sonko Fay ihre Stimme gegeben und Fay ist direkt im ersten Wahlgang durchgekommen und war der eindeutige Sieger. Und wenn man das sich überlegt, dieser Politiker, Fay, war vor der Wahl nicht bekannt. Also er ist ein PASDEF-Mitglied der ersten Stunde, aber war eben eher im Hintergrund. Und das ist schon beachtlich, zeigt auch, welche Überzeugungskraft irgendwie so Sonko hatte. Und die erste Amtshandlung von Fay war dann, dass er diesen Posten des Premierministers überhaupt geschaffen hat, gab es vorher auch nicht, und ihn dann dazu ernannt hat. Genau, und als dann Fay sein Bruder und Mentor und besten Freund und ne, so, es gab alle möglichen schönen Begriffe und Beschreibungen für diese Beziehung, als der den dann gefeuert hat. Oh, da war ja ganz schön was los. Ja, genau. Und jetzt sind wir in der Situation, dass hier, ja, dass wir so eine Schachmatt-Situation haben. Vor allem auch Sonko, Fay bewusst Steine in den Weg legt. Ja, und man sich so ein bisschen fragt, wo geht dieses Tauziehen hin?
Besonders weil es dann ein bisschen Zeit ist, bis man wieder wählen könnte, oder?
Genau, also die nächsten Wahlen stehen 2029 an. Fay ist bisher noch Mitglied von PASDEF, aber hat jetzt vor kurzem angekündigt, dass er im August seine eigene Partei gründen wird. Und insofern ist davon auszugehen, dass dann in der nächsten Wahl Fay und Sonko sich da gegenüberstehen als ehemalige Verbündete dann und gegeneinander antreten werden. Aber wie du sagst, also bis 2029 muss man noch einen ganz schön langen Atem haben.
Und deshalb werden wir da auch weiter hinblicken mit dir. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war unsere heutige Folge. Ich danke Daniel Fromm für die Produktion und dem Fernverbindungsteam für die redaktionelle Betreuung. Bei Lob, Kritik und Anregungen schreibt uns doch gerne an fernverbindung@taz.de, liked und teilt die Folge doch mit euren Bekannten, Freundinnen oder Familienmitgliedern. Und wir freuen uns besonders natürlich über ein wenig Unterstützung über Taz zahle ich, dem freiwilligen Bezahlmodell der Taz, damit alle Inhalte wie dieser Podcast auch weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt werden können. Tschüss und bis nächste Woche.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.